Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Kurt Langbein. Hallo, Herr Langbein.
Hallo, schönen Tag.
Ja, wunderbar. Es freut mich sehr, dass Sie Zeit haben.
Ja, gern.
Wo sind Sie denn gerade?
Ich bin in Wien, in meiner Heimat.
Sehr schön. Ich habe Sie eingeladen. Sie haben nämlich einen Film gedreht, Der Bauer und der Bobo. Wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem Filmdreh?
Ich bin gelegentlich auch als Redakteur beim Falter, bei dieser Wochenzeitschrift, wo der Florian Klenk Chefredakteur ist, und kenne den Florian Klenk. Und er hat mir erzählt von der Geschichte, wie sie begonnen hat mit dem Streit über das Kuhurteil und dass er dann dorthin gefahren ist zu den Bauern als Bobo, als Bohemian Bourgeois. Also das ist die Abkürzung für, sagen wir mal, etwas hochnäsige Stadtbewohner, und er hat sich dieser Diskussion mit den Bauern gestellt und war völlig fasziniert von ihm und hat gemeint, ob man da nicht einen Film drüber machen kann. Und ich habe mir zunächst gedacht, ich habe schon so viel über Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft gemacht und über die Agrarindustrie und deren schreckliche Auswirkungen auf die Kleinbauern und auf die Umwelt, und habe gezögert. Aber dann hat er mir eben erzählt, dass die Versteigerung des Hofes droht und dass da eine Initiative im Gang ist, um das zu verhindern. Und da habe ich gleich zum Drehen begonnen, spontan. Und daraus ist dann später ein Konzept geworden und dann auch ein Film mit einer Finanzierung.
Und ist das Buch die Grundlage für den Film, oder ist das Buch, was erschienen ist, sozusagen erst nach dem Film herausgekommen?
Das Buch ist parallel zum Film entstanden. Also ich kannte ein Kapitel von dem Buch etwa in der Mitte der Dreharbeiten. Und als die Dreharbeiten schon fast abgeschlossen waren, gab es auch den fertigen Buchtext. Also das ist absolut parallel entstanden. Florian Klenk hat das parallel geschrieben und ich habe parallel den Film gedreht. Es gibt wenig direkte Übereinstimmungen, die einfach auch in der Person von Florian Klenk logischerweise begründet sind. Aber es sind zwei verschiedene Herangehensweisen.
Haben Sie durch diesen Film, der im September erschienen ist, korrigieren Sie mich, haben Sie da besondere, ich sag mal, Reaktionen erfahren können? Können Sie etwas darüber erzählen?
Na, der Film ist im April in Österreich in die Kinos gekommen und sehr erfolgreich gelaufen. Wir waren auch auf einer relativ langen Tour mit in den einzelnen Kinos mit Diskussionsveranstaltungen. Das war sehr belebend, auch mit sehr viel Bauern dabei. Und es gab dann auch Veranstaltungen sogar auf Almen mit Freiluftkino und Debatten. Also das hat schon seine Kreise gezogen. In Deutschland kam er dann Ende September ins Kino und hat im süddeutschen Raum sich auch ganz gut bewegt.
Das heißt, Sie hatten schon einige Veranstaltungen hinter sich. Können Sie vielleicht was aus diesen Veranstaltungen erzählen, was sozusagen oft vorgekommen ist als Gesprächsthema?
Wann immer Bauern auch dabei waren, und das war erfreulicherweise häufig, ging es zum einen wirklich darum, dass das Schicksal von Christian Bachler, von unserem Filmhelden, ja nur insofern ein Einzelfall ist, als er sich da öffentlich über die Social-Media-Kanäle extrem verbreitet hat und quasi so ein Sprachrohr der unterdrückten und benachteiligten Kleinbauern ist. Aber dass sehr, sehr viele Bauern ein ähnliches Schicksal haben, und denen kann man nicht alle mit Spenden helfen, sondern da muss das Agrarsystem reformiert werden. Das war so der durchgängige Tenor, damit kleinbäuerliche Landwirtschaft wieder eine Chance hat, damit die Leute von den Erträgen ihrer sinnvollen und auch ökologisch sinnvollen Produkte leben können.
Sind denn die Gespräche in Österreich ähnlich verlaufen wie in Deutschland, oder konnten Sie auch Unterschiede feststellen?
Nein, es hat eine hohe Parallelität gegeben in den Anliegen und auch von den Städtern in den Kinos, die sozusagen auch mit diskutiert haben in dem Sinne, dass auch die Konsumenten ein paar Schritte zu den Produzenten der Lebensmittel machen sollten und es eventuell auch Direktvermarktungsmöglichkeiten gibt, damit nicht Supermarktketten und Lebensmittelindustrie den ganzen Rahmen abschöpfen und von dem, was der Konsument bezahlt, der Bauer nur einen kleinen Bruchteil bekommt. Also das waren durchgängige Diskussionsmuster. Da ist so etwas wie ein Aufschrei unterwegs, und der ist ganz wichtig, weil wenn es uns nicht gelingt, die Verhältnisse so zu modifizieren, dass regionale, bäuerliche Produkte die Hauptnahrungsquelle von uns allen werden, dann hat der Klimaschutz keine Chance, weil das ist die industrielle Nahrungsmittelproduktion ist ein ganz großer Faktor zur Klimakatastrophe. Und dann hat auch die bäuerliche Landwirtschaft keine Chance und letztendlich damit auch die ganze Umwelt, weil die Bauern sind ja auch die größten Landschaftspfleger.
Haben Sie in dem Zuge schon mal was zu dem Thema Permakultur gehört? Ist Ihnen das geläufig?
Ich habe selber auch schon Filme über Permakultur gemacht und produziert und kenne das Thema sehr gut. Das ist ein recht interessanter Ansatz, der auch wenn man das nötige Wissen hat, das ist da ziemlich komplex, das man dafür braucht, und auch die nötige Geduld und Zeit, das heißt auch ein bisschen Mittel, ein sehr interessanter und spannender Ansatz. Ja.
Da gibt es ja auch einige Vertreter in Österreich, die das zum Beispiel auch gut umsetzen. Gibt es auch schöne Beispiele. Und mich würde noch interessieren, welche Art von Filme, Sie haben angesprochen, dass Sie weitere auch gedreht haben. Können Sie noch einige nennen, die für Sie besonders herausstechen?
Na, für mich sehr bewegend und bedeutsam waren die Arbeiten rund um den Film Landraub. Das ist ein Film über die großen Agrar- und Finanzkonzerne aus den Industriestaaten, die vor allem im globalen Süden, aber auch im Fernost den Bauern den Boden unter den Füßen wegstehlen oder wegkaufen. Im Ergebnis ist es immer das Gleiche. Die Bauern verlieren ihre Lebensgrundlage und es werden dort riesige Agrarsysteme errichtet, wo der Boden ausgelaugt wird, kaputt wird und die Artenvielfalt sowieso vor die Hunde geht. Also Palmöl ist da ein ganz dramatisches Beispiel, aber auch viele anderen Cash Crops, die die großen Konzerne dann entlang des Äquators anbauen, um möglichst günstige Lebensmittel für die Industriestaaten zu produzieren. Also für uns, wir sind nur vordergründig die Nutznießer davon, weil wir haben da zwar billige Lebensmittel, die sind allerdings in der Qualität entsprechend problematisch und die Folgen sind eben auch Massenmigrationsbewegungen. Wenn im globalen Süden hunderte Millionen, und die gibt's immer noch, Bauern ihre Lebensgrundlage verlieren, dann ist das, was wir jetzt als Migrationsströme bezeichnen, nur ein kleiner Klacks. Also wir bedrohen die gesamte Zivilisation mit diesem Unsinn, mit Methode. Das war da für mich ein sehr wichtiger Film. Dann habe ich eben mich damit beschäftigt, auch Alternativen dazu zu zeigen, die schon funktionieren. Der Film hat geheißen Zeit für Utopien. Da geht es eben auch darum, dass es auch tatsächlich zum Beispiel in Südkorea Direktvermarktungssysteme zwischen den Bauern und den Konsumenten in der Stadt gibt. Dort sind 1,5 Millionen Leute in einer gemeinsamen Genossenschaft und das funktioniert prächtig. Alles, was die für ihr Leben brauchen, wird von den Bauern, die mit ihnen direkt verbunden sind, produziert. Und 80% von dem, was die Konsumenten bezahlen, kommt tatsächlich bei den Bauern an. Und das ist natürlich ein völlig anderes Verhältnis. Da macht kleinbäuerliche Landwirtschaft auch ökonomisch Sinn und ist auch wirklich für die Bauern selbst nachhaltig. Und dann habe ich noch einen Film gemacht, der heißt Anders Essen, das Experiment. Da haben wir ein Feld nachgebaut, das quasi für den Durchschnittskonsum eines Deutschen oder Österreichers benötigt wird. Das ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld und 2/3 dieses Feldes, das jeder von uns mit seinem Konsum an Lebensmitteln verbraucht. 2/3 der Fläche dieses Feldes stehen nicht im eigenen Land, sondern im Ausland und eben ein großer Teil davon im globalen Süden für Soja, für die Tierproduktion etc. etc. Und von dem ausgehend sozusagen die Veränderungen im Essverhalten irgendwie nachvollzogen, die dieses Feld ein bisschen umgestalten können. Also das waren 3 große Filme. Ich halte das für eine der Schlüsselfragen für unsere Zukunft und es wird sicher nicht der letzte Film sein, den ich gemacht habe zum Thema Bauer und Bobo, wobei Bauer und Bobo den Vorteil hat, dass er wirklich auch unterhaltsam ist und die beiden Typen sind einfach, wie soll man sagen, aus Sicht eines Filmers idealtypische Vertreter ihrer Zunft, also der eloquente, streitlustige Städter und der nicht weniger streitlustige, aber auch extrem gebildete und informativ reden könnende Bauer.
Ja, der Bauer, so denke ich mal, sticht ja auch hervor durch einmal Sie haben es angesprochen, das Wissen, was er für seinen Betrieb einsetzt und sich selber auch drauf geschafft hat, plus die Verknüpfung zu den digitalen Medien, also dass er die sozialen Medien für sich auch sehr stark nutzt und da auch sozusagen die Strategien kennt, um sich Gehör zu verschaffen.
Mhm. Das eckt natürlich an, auch bei den konventionellen Bauern in der Umgebung. Er ist da wirklich eine herausragende Gestalt mit Ecken und Kanten, die er natürlich auch hat. Und ich war dann sehr gespannt, als wir quasi die zweite Premiere ganz in einem Kino in der Steiermark hatten, die das am nächsten zu dieser Krakau-Ebene, wo der Bauer lebt, ist, ob es dort dann zu Konflikten kommt. Und es war sehr interessant, dass der Bauer dort bejubelt worden ist. Also viele der Menschen in dieser Region haben auch verstanden, dass sein auch öffentliches Auftreten, das sehr kritisch und sehr pointiert ist und auch sehr frech und manchmal auch sicher respektlos gegenüber manchen seiner Bauernkollegen, dass das trotzdem ein wichtiges Signal in die richtige Richtung ist.
Und er nutzt tatsächlich ja auch alle Ressourcen, so nenne ich es mal, um Produkte auch herzustellen, die bei ihm auf seinem Gebiet wachsen. Genau. Das kann man auch wunderbar im Film sehen. Ja, also hätten Sie denn noch einen Aspekt, den wir vielleicht jetzt gerade nicht aufgegriffen haben, aber der einfach sehr naheliegend für Sie ist?
Na, für mich ist der Film vor allem auch deswegen von Bedeutung, dass er auf eine sehr amüsante Art und auch auf eine sehr emotionale Art, weil ja da einerseits eine Tragödie abgewendet wird und andererseits eine Freundschaft von sehr ungewöhnlichen Freunden entsteht, dass da damit symbolhaft gezeigt wird, was Not tut, nämlich dass die Bauern, die Produzenten von Lebensmitteln und die Städter, die Konsumenten von Lebensmitteln eine neue Beziehung brauchen, wo gegenseitig Offenheit besteht, Dialogbereitschaft entsteht, unter Umständen auch Streitbereitschaft, weil die Interessen sind nun mal auch nicht identisch, also das braucht man auch nicht schön zu reden, aber dass da einfach eine neue Verbindung entsteht, das halte ich für zukunftsträchtig und symbolhaft sehr bedeutsam in dieser Miniatur, die der Film darstellt. Ja,
ja, ich finde es auch, kann man ja vielleicht sogar schon mal voraussagen, bevor man ihn selber gesehen hat, dass man auch merkt, dass wirklich das wichtige und wichtige Aspekt der Dialog ist. Mhm. Also, dass Menschen, die zwei Charaktere in den Dialog kommen, ihre Standpunkte deutlich machen, aber auch zuhören und sich auf die Weise annähern. Also sehr schön dargestellt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, Sie hatten den Film Anders Essen erwähnt. Der ist tatsächlich auch schon mal im Rahmen des Inno-Kinos bei uns in Bad Triburg gelaufen. Mhm. Und somit freue ich mich auch sehr, dass ja der Bauer und der Bobo jetzt im Januar, Ende Januar auch laufen wird, im gleichen Rahmen und dass Sie diesmal zu Gast sein werden, zugeschaltet auf der großen Leinwand. Da freue ich mich auch sehr.
Ja, ich freue mich auch.
Das ist Sonntag, der 29.
Ja.
Ja, herzlichen Dank für dieses schöne Interview.
Vielen Dank für das Gespräch und schöne Feiertage.